Die Eurokrise. Das Primat der Politik. Zu einer ähnlichen Entwicklung kam es etwa 2 Jahre nach dem Ausbruch der Finanzkrise in Europa, wo Griechenland und andere Südländer, die sich hoffnungslos überschuldet hatten, 2010 die Eurokrise auslösten. Auch die Eurokrise war keineswegs Ausdruck eines Marktversagens, sondern eines Staats- und Politikversagens. Aus politischen Gründen war der Euro in den Jahren 1999 bis 2002 von zunächst 14 europäischen Staaten als europäische Gemeinschaftswährung eingeführt worden. Ökonomische Bedenken wurden damals in den Wind geschrieben, dass sich Länder wie Frankreich und Italien davon eine Zähmung Deutschlands erhofften und der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl wiederum den Euro als Vehikel sah, die europäische Einheit voranzutreiben. Kohl und die anderen Führer Europas, konstatierte Ökonom Hans-Werner Sinn, ließen sich vom Primat der Politik über die ökonomischen Gesetze lenken, vom Primat dessen, was sie verstanden und hofften, über das, was sie nur wenig durchschauten und nur widerwillig zur Kenntnis nahmen. Kohl gewann die Zustimmung zum Euro in Deutschland vor allem dadurch, dass in dem Maastrichter Vertragswerk eine sogenannte No-Bail-Out-Klausel festgeschrieben wurde, wonach kein Land verpflichtet ist, für die Schulden eines anderen aufzukommen. Ökonomen wie der renommierte Geldtheoretiker Peter Bernholz warnten schon vor der Einführung, dass die ökonomischen Gesetze stärker sein würden als solche Vertragsklauseln. Auch Milton Friedman sprach sich gegen den Vertrag aus. 155 deutsche Ökonomen unterschrieben eine öffentliche Erklärung gegen die aus ihrer Sicht verfrühte Einführung des Euro. Doch die Politiker glaubten, ihre Visionen und politischen Ziele seien stärker als die Gesetze des Marktes. Daher wurden alle Bedenken beiseite geschoben und dem Primat der Politik untergeordnet. Dies war beispielsweise auch der Grund, warum Griechenland in die Eurozone aufgenommen wurde, obwohl eigentlich jedem klar war, dass das Land seine Statistiken gefälscht hatte und bei ehrlicher Berichterstattung die Aufnahmebedingungen grob verfehlt hätte. Die Südländer freuten sich darüber, dass sie nach Einführung des Euro nur noch unwesentlich schlechtere Zinssätze bekamen als Deutschland. Athen musste vor der Euro-Einführung etwa um 15 Prozentpunkte höhere Zinsen zahlen als Berlin. Statt aber die Zinsersparnis für die Tilgung zu verwenden, wurde der ohnehin üppige Staatssektor massiv ausgedehnt. So stieg die Zahl der Staatsbediensteten in Griechenland von 2000 bis 2008 um 16%. Die Gehälter explodierten förmlich. Allein in den Jahren 2007 bis 2010 wuchs die griechische Staatsverschuldung von 240 auf 330 Milliarden Euro. Übrigens hat ein solch unsolides Wirtschaften Tradition in Griechenland. Seit der Unabhängigkeit, Gründung der ersten hellenischen Republik im Jahr 1829, war Griechenland in mehr als der Hälfte der Zeit zahlungsunfähig. So lange wie kein anderes Land der Welt. Nach der Euro-Einführung und vor der Finanzkrise hatten viele Banken und andere Investoren in Anleihen Griechenlands und anderer Südländer investiert, weil es einen gewissen Zinsaufschlag gab. Zwar war dieser sehr viel geringer als früher, aber es lohnte sich dennoch, zumal die EU-Mitgliedstaaten in Ergänzung zu den Basel-Abkommen den Eigenkapitalvorschriften der Banken festgelegt hatten, dass Investitionen in griechische Anleihen ebenso gewichtet wurden wie solche in deutsche. Selbst hochverschuldete Staaten wurden durch diese Vorschriften, die der Ökonom Hans-Werner Sinn als regulatorische Willkür bezeichnet, gegenüber Investitionen in hochsolvente Unternehmen oder Immobilien stark bevorzugt. Ein Beispiel für Regulierungen, die nichts damit zu tun haben, einen vernünftigen Ordnungsrahmen für den Markt zu schaffen, sondern die dem Eigeninteresse der Staaten dienen. Ähnliches gilt übrigens für die staatlichen Vorschriften für Versicherungsunternehmen, bei denen Investitionen in Staatsanleihen in einer Weise bevorzugt werden, die am besten mit dem Eigeninteresse des Staates erklärt werden kann. In der Folge der Finanzkrise und angesichts der Schuldenexzesse verloren die Investoren jedoch das Vertrauen und die Zinsen für griechische Staatsanleihen stiegen steil an. Schließlich stand Griechenland kurz vor dem Bankrott. Die Schuld dafür suchten Politik und Medien natürlich nicht beim Staat, der immer mehr aufgebläht worden war, sondern bei Spekulanten, obwohl diese die Probleme nur offenlegten. Ebenso gut könnte man dem Fieberthermometer die Schuld für eine steigende Körpertemperatur geben. Die Griechen wählten eine radikale sozialistische Regierung, die ihnen sagte, das internationale Finanzkapital sei an ihrer katastrophalen wirtschaftlichen Situation schuld. Griechenland wurde durch die anderen europäischen Länder vor der Pleite bewahrt, wiederum aus politischen Gründen. Dabei wurde gegen zahlreiche Bestimmungen des Maastrichter Vertrages verstoßen, insbesondere gegen die oben erwähnte No-Bail-Out-Bestimmung. Auch in Italien, Spanien, Portugal und anderen Ländern war die Situation kritisch. Gerettet wurden sie durch sogenannte Euro-Rettungsschirme sowie durch die Europäische Zentralbank, welche die Zinsen immer weiter senkte, bis auf Null. Als auch das nichts mehr half, begann die EZB Staatsanleihen und sogar Unternehmensanleihen zu kaufen, was ein gravierender Markteingriff war. Übrigens gilt für den Euro das Gleiche wie für viele andere politisch motivierte Vorhaben. Das Ziel, nämlich die europäische Einheit zu beschleunigen, wurde in vielfacher Hinsicht konterkariert. Bis zur Einführung des Euro waren die europäischen Länder politisch und wirtschaftlich immer weiter zusammengewachsen. Die Euro-Krise trieb sie wieder stärker auseinander. Die Südländer, wie etwa Griechenland, fühlten sich von den Deutschen in unerträglicher Weise bevormundet, und die Deutschen empfanden den Club Mediterranee wiederum als undankbar und befürchteten, für deren unsolide Haushaltspolitik zur Kasse gebeten zu werden.